Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Und dazu begrüßt sie Sören Brinkmann. Ohne sie würde Journalismus nicht funktionieren. Ohne Informanten, Politiker oder Expertinnen. Ohne Dokumente, die mal ganz offiziell vorgestellt werden, mal heimlich durchgestochen werden. Oder auch ohne wissenschaftliche Forschungsergebnisse, ohne Wirtschaftszahlen und Statistiken. Also kurz gesagt, Quellen, aus denen Journalistinnen und Journalisten ihre Informationen bekommen, die sie für die Berichterstattung brauchen. In den Medien, in einer Nachrichtenmeldung oder in einem längeren Beitrag taucht davon dann am Ende nur ein kleiner Teil auf. Hier eine Zahl, da ein Zitat oder ein einzelner Satz aus einem Dokument. Und was ist dann mit den Primärquellen, mit den ursprünglichen Quellen? Warum sind die nicht viel besser zugänglich? Unser Hörer Kai-David Wilborn wünscht sich genau das.
Und zwar geht es mir darum, diese Primärquelle, darüber mehr zu erfahren und am besten auch zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ich habe das früher sehr oft gesehen. Das waren noch so Zeiten zu WikiLeaks und solche Geschichten. Da waren dann die gesamten Dokumente, die von Informanten zugespielt worden sind, teilweise geschwärzt, teilweise ungeschwärzt. Deren Moral, das ist eine andere Geschichte. Zumindest waren sie öffentlich oder sind noch öffentlich so. Und ich frage mich halt, warum hat sich das geändert? Und kann man da wieder zurück zu oder kann man zumindest teilweise diese geheimen Informationen und Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich machen? Das wäre ein großes Anliegen von mir, weil ich glaube, das würde das Vertrauen in den Journalismus stärken und auch zu ganz neuen Phänomenen und Nutzbarkeit dieser Dokumente führen.
Man könnte ja sagen, ein bisschen ist es so wie mit einem Fleischwolf. Da kommen die Informationen, da kommt alles ungefiltert rein und daraus werden dann kleine Häppchen gemacht. Eine Meldung, ein Fernsehbeitrag, ein Radiobeitrag oder ein Online-Text.
Das eine ist die Berichterstattung und da muss man so gucken, was meint man mit Berichterstattung? Es gibt ja sowas wie so ein Breaking News und so kleinere Artikel und so Nachrichtenmeldungen. Da muss das natürlich nicht vorkommen. Da kann man sich auf die einzelnen Zitate und so ruhig verlassen oder dass nur einzelne Zitate aus diesen Dokumenten drin haben. Aber wenn es dann um tiefere Recherchen gibt oder wenn man sagt, man tut das irgendwo auf die Website draufladen, die ganzen Primärquellen, dann finde ich schon, dass das fehlt, ja.
Würde Ihnen das nicht auch viel Arbeit machen oder nimmt es nicht umgekehrt viel Arbeit ab, wenn andere schon vorsortieren und in diesem ganzen Wust an Informationen das Wichtige auspacken?
Ja, natürlich. Und ich finde es ja auch super, wenn das passiert für so Breaking News Geschichten. Die Frage ist ja nicht, wie viel Arbeit das ist, sondern was ist überhaupt, ob das ein Ziel ist. Weil wenn man sagt, man veröffentlicht diese Primärquellen dazu, dann können ja andere Leute damit was vollkommen anderes, ich sag mal, anstellen, damit machen, die vielleicht viel weniger Leute interessiert und auch die jetzt nur auf YouTube passieren oder solche Geschichten. Das kann ja auch damit gemacht werden. Es geht ja nicht wirklich nur um tagespolitische Themen dann. Es kann ja auch deutlich ältere Quellen dann benutzt werden für Sachen.
Ich freue mich, dass ich das Thema besprechen kann. Ihr Thema, Herr Wilborn, mit dem Sie sich bei uns gemeldet haben, mit zwei Kollegen, die sich wirklich gut damit auskennen. Marco Bertolaso, der Nachrichtenchef hier im Deutschlandfunk. Und zum anderen Stefan Koldehoff, der Chefkorrespondent Kultur, der tatsächlich sich viel mit investigativen Recherchen auch beschäftigt hat und insofern auch da zum Teil ja mit geheimen Quellen auch oder beziehungsweise mit Quellen zu tun hat, die eben nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden möchten. Deswegen erstmal hallo in die Runde und schön, dass wir darüber sprechen können.
Hallo.
Herr Bertolaso und Herr Wilborn hat eben schon gesagt, in einer Nachrichtenmeldung, da ist klar, kann dann eben nur in einer Dreisatzmeldung das Wesentliche gemeldet werden und da können die Primärquellen gar nicht so richtig untergebracht werden. Trotzdem beschäftigen Sie sich ja damit.
Also ich finde, Herr Wilborn, erstmal viele Grüße auch von mir nach Bochum. Ihren Ansatz sehr gut und für mich gehören Sie zu den ja, vorbildlichen, mündigen Mediennutzern. Allerdings machen wir auch andere Erfahrungen. Wir machen zum Beispiel, ich will da gar nicht jetzt Wasser in den Wein werfen, aber die Erfahrung, dass wenn wir eine Überschrift haben, dann kommt ein längerer Text dazu, der eventuell auch Quellen enthält, sozusagen das Facebook-Prinzip oder Twitter-Prinzip, dann gucken sich 100 Leute die Schlagzeile an und vielleicht 0,5 im Schnitt klicken dann noch auf das Längere. Also ich wollte mal so die Nachfrage nach dem zunächst mal ein bisschen relativieren und es ist schon wichtig, Quellen nicht nur einfach mal in Kürze zu nennen oder immer mal aufblitzen zu lassen, dass man transparent sein will, sondern die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, was wir erwarten dürfen, hängt natürlich davon ab, dass Menschen, und wenn sie das auch nur so selten machen, wie ich es eben geschildert habe, dann über uns auch an die Quellen kommen, dass sie uns sozusagen ein bisschen auch nachkontrollieren können. Das finde ich sehr gut, allerdings eine erste Einschränkung. Viele dieser Informationen, Sie haben gerade eben WikiLeaks angesprochen. Sie wissen ja auch, dass Julian Assange seit langer Zeit hinter Mauern und Gittern sitzt. Viele dieser Informationen dann freizugeben, hat einen hohen Preis. Und das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb viele Menschen, die sich an uns, die Bild-Zeitung oder den Spiegel oder wen auch immer wenden, das eben zur Bedingung machen, dass genau das, was sie sich eigentlich erwünschen, nicht passiert.
Herr Wilborn, Sie haben uns geschrieben in der Mail und da auch erwähnt, dass Ihnen natürlich klar ist, dass es ja auch sowas wie Quellenschutz geben muss.
Ja, natürlich. Und das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Ich kann mir doch vorstellen, dass es dort mehr geben kann. Ich glaube, wenn man, kann man auch in einer Absprache oder in einem viel kleineren Rahmen, es muss ja nicht alles offengelegt werden, ungekürzt, sondern dass man halt so ein bisschen das Gefühl bekommt, was sind das überhaupt für Informationen, die man bekommen hat? Oder wie sieht sowas überhaupt aus? So, dass die Leute überhaupt wissen, was eine Vorstellung bekommen, wie diese Arbeit mit diesen Quellen zu arbeiten überhaupt aussieht. Das fehlt mir auch zum Teil daran.
Wie gesagt, ich finde Ihren Ansatz total gut. Im Nachrichtengeschäft finde ich es wunderbar, wenn Anbieter, da gibt es einige, unter jeder einzelnen Meldung, und sei sie auch kurz, sagen, mit welchen Quellen gearbeitet wurde. Das hätte ich auch gerne bei den Meldungen, die wir hier ins Netz stellen. Da fehlen uns leider im Augenblick so ein wenig die technischen Voraussetzungen. Möchte aber Ihnen auch zu bedenken geben noch vielleicht, dass viele dieser Quellen, die Sie gerne lesen, dass die eigentlich ja mündlich sind, ne? Und Mitschnitte, wo kommen wir an die ran, oder Videointerviews, das ist alles sehr heikel und ist auch rechtlich problematisch, weil wenn jetzt der Sören Brinkmann, der Moderator, mir was steckt und ich schneide das mit dem iPhone mit und stelle das ins Netz, ich glaube nicht, dass das so einfach so ablaufen würde dann für mich. Mhm.
Stefan, du hast viel auch mit investigativen Recherchen zu tun, hast dann auch mit Leuten Kontakt, die eben, ich habe es schon gesagt, nicht unbedingt zitiert werden möchten, sondern dann musst du die Quellen geheim halten. Du kannst aber das Anliegen von Herrn Wilborn andererseits natürlich auch verstehen.
Ich kann das total nachvollziehen und nicht nur das. Ich glaube, ich bin aus diesem Grund, weil ich Quellen lesen wollte, letztlich Journalist geworden. Das waren die Bücher von Günter Wallraff. Das waren Zeiten, in denen der Spiegel zum Teil wirklich im Faksimile Briefe von Franz Josef Strauß, in denen er irgendwelche Menschen zusammengefaltet hat, dann auch abgedruckt hat. Und für mich war das Faszinosum natürlich, wow, da ist irgendjemand dran gekommen. Toll. Und damit ist es authentisch, was er da schreibt.
Offenbar. Das heißt aber, du hast etwas, was die Hörerinnen und Hörer oder die Leserinnen und Leser eben nicht haben.
Naja, wenn ich jetzt selbst als Journalist spreche, dann habe ich natürlich in der Zwischenzeit gelernt, dass das mit den Quellen so eine Sache ist. Also erstens muss man natürlich prüfen, ob sie tatsächlich authentisch sind, ob da nicht irgendwelche Fakes, das ist in Zeiten von KI nicht einfacher geworden, vorliegen. Und dann ist einfach die Frage, was ist das für eine Quelle? Ist es eine öffentlich zugängliche Quelle? Auch da gibt es Unterschiede. Eine Anklageschrift zum Beispiel, die kann in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. Da gibt es Datenbanken, kostenpflichtige. Da kann man sich Gerichtspapiere runterladen, wie man will. Mit Anlagen, mit Fotos, mit Briefen, mit Dokumenten und so weiter. In Deutschland darf aus einer Anklageschrift nicht zitiert werden, weil der Mensch als unschuldig gilt, bis ein Urteil gesprochen worden ist. Also da würde ich mich strafbar machen, wenn ich so eine Quelle verwende, geschweige denn veröffentliche. Natürlich, da kommen wir jetzt zur zweiten Art von Quellen, wird mir sowas zugespielt. Und natürlich informiere ich mich daraus. Ich wäre ja ein schlechter Journalist, wenn ich das nicht täte. Ich darf es nur halt nicht öffentlich verwenden. Aber der Mensch, der mir das gegeben hat, der sagt mir natürlich vorher, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall möchte ich genannt werden.
Ich habe in meinem Vorleben als Student und danach einige Monate in Archiven verbracht. Zum Beispiel in denen des Auswärtigen Amtes hier in Deutschland zur Zeit 33-45. Und da ist unheimlich viel offen. Das haben die Alliierten so gewollt. Das ist ein Zugang zu Archiven, den man in anderen Ländern so nicht hat. Und natürlich kann ich absolut verstehen, wie faszinierend das ist, so mal einfach auch nicht nur irgendwas Schwarz-Weißes, sondern in Farbe und 3D und Stimmungen und kleinere Intrigen und wer geht auf wen zu und was denkt er sich dabei, da ist noch ein Vermerk, der erläutert das. Ja, das ist toll. Ich habe aber auch gelernt, dass man da sehr schnell den Überblick verliert in der Hinsicht, dass da enorm viel Spin drin ist und so weiter. Und es gibt eine ganze Menge von Sachen, wenn Sie die veröffentlichen würden, Herr Wilborn, dann würden Sie möglicherweise auf den ersten Blick sagen, naja, guck, da ist der Beweis für A, B oder C. Aber als Journalisten hätten wir einen Fehler gemacht, weil es eben nur eine von zwei oder drei Seiten ist, die wir konsultieren müssen, um irgendwie dieser Vision unserer Fixierung von Wahrheit ein bisschen näher zu kommen. Mhm.
Ja, das ist mir ja auch alles bewusst. Es ist ja auch alles schön und gut, sag ich mal. Sie sehen das von der Seite des Tisches. Das ist einfach so. Und wenn man das dann als Leser sieht, dann sieht man das halt natürlich ein bisschen anders. Und ich kann natürlich Ihre Sichtweise da total verstehen. Die Frage ist nur, was macht man mit dieser Situation? Wie kann man das sozusagen für alle Seiten korrekt machen?
Darf ich mal zurückfragen, ja. Herr Wilborn, wie würden Sie sich's denn wünschen? Also was wäre denn ein Umgang mit Quellen, den Sie als unser Hörer angemessen und gut fänden, wenn Sie sagen, die juristischen Einschränkungen, die sind Ihnen schon bewusst?
Das ist jetzt schwer. Also wir haben hier in der E-Mail von diesem AKW-Habeck-Geschichte gesprochen.
Opposition wirft Habeck Trickserei vor. Im Streit um den Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke 2022 soll Robert Habeck Gutachten zurückgehalten haben. Das werfen ihm Recherchen von Cicero vor. Geheime Akten würden eine Einflussnahme gegen den Rat von Fachbeamten belegen.
Da sind wir im Grunde ja wieder genau bei der Frage, welche Quellen und welche Akten sind dann auch öffentlich.
Genau, also wenn man sich das mal versucht herzuleiten, versucht man erstmal diesen Cicero-Artikel zu lesen. Jetzt ist das natürlich ein privates Blatt. Da gibt es auf dem Artikel so eine halbe Bezahlschranke, sag ich mal. Es ist, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber man muss sich natürlich fragen, der Herr Cicero sagt, er hat diese Dokumente erklagt, hat es durch ein Gericht bekommen. Und trotzdem habe ich keinen Download-Link zu diesen Dokumenten gefunden. Und auch in allen Medien, die nicht vom Cicero sind, weil ich den Artikel halt nicht lesen konnte, wird nur darüber geredet, also über diesen Vorfall, wird der in einer Art und Weise behandelt, so etwas, was sagt denn jetzt die Partei XY zu diesen Vorwürfen? Es wird nur um sozusagen Vorwürfe werden nur als die News genommen und nicht die Dokumente an sich. Also das heißt, wenn man sich diese Machbarkeitsstudie oder Einschätzung oder was genau diese Dokumente tatsächlich sind, angucken will, dann findet man die nicht und man findet auch nicht eine Meinung dazu oder eine Auskunft darüber, wie umfangreich diese Dokumente überhaupt sein sollen. Also inwieweit diese Dokumente belastbar sind. Also eine Machbarkeitsstudie, die kann man sehr schnell meiner Meinung nach machen. Und man kommt zu der Möglichkeit, dass es irgendwie möglich sein kann. Inwieweit jetzt tragbar ist, ist halt immer so eine Sache.
Das heißt, idealerweise, so verstehe ich Sie jetzt, der Cicero hat darauf geklagt, dass diese Dokumente rausgegeben werden mussten. Warum sollte dann nicht jeder auch darauf Zugriff haben?
So ist genau. Naja, zum Beispiel, weil da Namen drinstehen von Menschen, die Persönlichkeitsrechte haben, die in einem Dienstverhältnis stehen, wo möglicherweise Verwechslungen möglich sind und man gar nicht weiß, wem irgendwas zuzuordnen ist. Da gibt es Auflagen für Medien. Also es tut mir total leid, Herr Wilborn, dass wir immer mit so Bedenken kommen. Das mag Sie vielleicht ja auch etwas stören und Sie denken, dass wir hier so beamtenmäßig das Ganze vorgehen. Aber auch dieser Schutz, der zum Teil Veröffentlichungen verhindert, der ist eben, wenn Sie mir jetzt mal so den ganz großen Bogen erlauben, ja eben auch ein Verdienst und ein Erbe von Aufklärung und französischer Revolution und Rechtsstaat. Der ist halt manchmal ziemlich lästig, dieser Rechtsstaat.
Ja, natürlich. Wenn man sich aber nochmal diese Habeck-Geschichte, die ist jetzt in dem Fall besonders, es gibt ein paar Wege, wie diese Informationen an Journalisten kommen. Das ist natürlich einmal über den Klageweg, der ist jetzt nicht sehr häufig. Dann natürlich über, dass das durchgesickert wird, dass das einfach per E-Mail geschickt wird oder durch Gespräche oder durch eigene Recherche. Man war vor Ort und hat Videos gemacht von irgendwelchen Vorfällen oder so etwas. Hier ist es natürlich gewesen, also so steht es da, dass das über einen Rechtsweg geschehen ist, diese Dokumente. Und es ist auch eine staatliche Geschichte gewesen. Also wenn man jetzt diese Machbarkeitsstudie, ich nenne das jetzt einfach mal so, nehmen würde, das ist ja staatlich in Auftrag gegeben worden und dann als geheim oder als nicht öffentlich markiert worden oder durch diese Vorgänge. Und das ist ja schon was anderes als ein durchgestochenes Dokument. Also das möchte ich da schon betonen.
Ich sehe das genauso wie Sie. Also das ist ein anderer Weg, über den man da an Informationen kommt. Man darf aber auch da nicht vergessen, nach dieser erfolgreichen Klage sind Informationen rausgegeben worden an Journalistinnen und Journalisten, die auch wieder bestimmten Gesetzen unterliegen, die sie kennen. Also die auch wissen, wir können das jetzt nicht einmal durch den Scanner jagen und dann auf unsere Website stellen. Da würden wir uns an bestimmten Stellen wahrscheinlich auch strafbar oder haftbar machen oder wie Marco Bertolaso gerade sagte, Persönlichkeitsrechte verletzen. Also es ist nochmal, und das klingt jetzt, glaube ich, viel arroganter, als es gemeint ist, es ist nochmal ein Unterschied, ob man es Leuten in die Hand gibt, die keine Ahnung davon haben oder Leuten, die wissen, unter welchen Bedingungen man was veröffentlichen darf und was eventuell auch nicht, was nur Information ist.
Das ist ja interessant. Das ist ja, also Entschuldigung, wenn ich jetzt hier unterbreche, aber das ist ja interessant, dass Sie sozusagen sagen, die Klage hätte wahrscheinlich nicht, wenn ich die persönlich mit meinem Namen und ohne journalistischen Hintergrund eingereicht hätte, die wäre wahrscheinlich nicht durchgegangen.
Ach, das weiß ich noch nicht mal. Okay. Aber ich weiß nicht, ob Sie gewusst hätten, was wir wissen, und nochmal bitte halten Sie uns jetzt nicht für arrogant, ich versuche nur Strukturen zu erklären, dass Sie es nicht einfach jetzt ins Netz stellen dürfen, sondern dass Sie es zwar bekommen haben.
Vielleicht machen wir es mal ein bisschen anders. Also Sie haben eben diese beiden Fälle auseinandergehalten. Ich bin ziemlich sicher, wenn so eine Redaktion klagt, dann hat die schon vorher einen Tipp bekommen. Also die ahnen ja, dass da irgendwas zu holen ist mit der Klage. Ne? Also nur um die Sache nochmal von der Seite auch zu gucken. So, und wer auch immer klagt, Herr Koldehoff, Sie oder ich, wenn wir das bekommen, bekommen wir das unter Auflagen. Wir dürfen das in Teilen verwenden, aber wir dürfen, also ich weiß nicht, wie es in diesem konkreten Fall, aber in vielen, vielen Fällen, ja, dürfen wir das ja nicht einfach veröffentlichen. Und
auch aus gerichtlich erstrittenen Informationen?
Na klar. Nein, dürfen wir nicht.
Stellen Sie sich vor, manche Dinge, die man so in politischen Sachen nicht so gut nachvollziehen kann, versteht man im Privatrechtlichen besser. Stellen Sie sich vor, jemand klagt Vaterschaft, Mutterschaft, da ist irgendwas, was zu klären ist und so. Und dann erstreitet man einen DNA-Test oder sowas und da gehst du doch nicht hin und gehst zu deiner Lokalzeitung und also das kannst du natürlich machen, aber dann kommt die berühmte volle Härte des Gesetzes auf einen zu.
Wir dürfen noch nicht mal schreiben, Robert Habeck hat Informationen zum Thema AKWs unterdrückt. Punkt. Das steht im Cicero. Punkt. Da greift die sogenannte Verbreiterhaftung. Also wir haben was ungeprüft weitergegeben und als Faktum verkauft, von dem wir gar nicht wissen, ob es stimmt oder nicht. Also da könnte Herr Habeck, wenn er das wollte, nicht nur den Cicero, da könnte er auch den Deutschlandfunk verklagen, weil wir in der sogenannten Verbreiterhaftung sind. Also wenn man diese Unterlagen bekommt, dann heißt das noch lange nicht, man darf damit machen, was man will und sie in die Öffentlichkeit rauspusten. Der andere Punkt, auf den ich vorhin noch kommen wollte, ist, wenn man das nicht auf dem Klageweg macht, sondern wenn man den berühmten Anruf bekommt oder das Vögelchen mit dem Briefumschlag auf dem Balkon sitzt mit ganz interessanten Unterlagen drin, dann ist ehrlich gesagt die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum hat mir das jemand geschickt? Was will der? Welches Ziel steckt dahinter?
Auch die Quellen hinterfragen.
Ja, sind das die kompletten Unterlagen und. Und das ist ja das, was Sören Brinkmann vorhin schon gesagt hat. Es sind manchmal nur Teile der Informationen, die man da bekommt oder die man freiklagt oder sowas. Und da gehört eben zum journalistischen Handwerk auch die andere Seite noch mit zu überprüfen.
Ich würde gerne noch mal besser verstehen, was eigentlich so Ihr Grundbedürfnis ist. Sie sagen uns immer wieder, Sie würden gerne Originale lesen. Originale dann, wenn Sie über Journalisten erfahren, dass da irgendwo ein Original ausgewertet wurde. Das könnte man ja sagen, da machen Sie sich ja auch wieder abhängig von Medien, weil Sie ja nur nach Sachen fragen, von denen Sie gelesen haben und so weiter. Was haben Sie so ein gewisses Misstrauen gegenüber Politik und Medien, was ich überhaupt gar nicht für schlecht halten würde? Möchten Sie selber Kontrolle ausüben? Möchten Sie in persönlichen Wissensbedürfnissen nachgehen? Das würde mich interessieren.
Ja, also alles, was Sie gesagt haben, eigentlich genau das. Und es ist auch so ein bisschen so, es heißt immer so Kontrolle oder dass man sozusagen nicht kein Vertrauen oder so, aber das halt nicht im Negativen, sondern einfach, ich möchte, dass es halt einer großen Masse zugänglich ist und auch zugänglich bleibt, Informationen, damit sie, wenn sie zum Beispiel dann überarbeitet, also wenn man herausfindet, dass das falsch war oder so, oder wenn man sie in anderen Kontexten stellen will, verknüpfen will, über lange Zeit oder so etwas, dass man da halt eine Möglichkeit zu hat. Was mich halt immer so, also wenn ich eine News lese und dann steht da einfach nur ein Schlagsatz drin, also so ein Halbsatz aus irgendeinem Dokument, dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie, als sei das sozusagen da reingemacht worden. Also ich kann dann damit eigentlich nichts anfangen, weil dieser Halbsatz, den kann ich nicht voll fassen.
So fühlt sich das an. Ihnen fehlt der Kontext?
Ja, also den wird ja oft mitgeliefert in den Texten. Aber ich möchte einfach schon mal sehen, wie sowas überhaupt aussieht. Weil wenn man sich zum Beispiel was anguckt, irgendeine Quelle aus der EU-Kommission oder so, das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Da, wie sieht sowas überhaupt aus? Welcher Schriftsatz wird da verwendet? Welche Sprache wurde da verwendet? An wen war dieses Dokument ursprünglich überhaupt adressiert? War das nur irgendeine Randinformation und das wird jetzt aufgebauscht? Oder war das tatsächlich ein ganz wichtiges Dokument? Das finde ich auch gehört ein bisschen dazu, dass ich so ein bisschen vermisse. Also wenn man sich jetzt diese Machbarkeitsstudie, wie gesagt, von diesem AKW-Kram anguckt, dann fehlt mir da auch so ein bisschen die Einschätzung. Also ob das jetzt nur irgendwie ein dreiseitiges Dokument war, was eigentlich, wenn man sich durchliest, sagt, ja gut, das hätte ich auch schreiben können oder das wurde nur in 2 Tagen erarbeitet, ohne viel Rumrechnerei. Oder ist das tatsächlich eine richtig 300-seitige Abhandlung mit überhaupt ganz viel Nebeninformationen und Rechnerei und solche Geschichten. Also das fehlt da auch so ein bisschen.
Kontext habe ich eben gesagt, aber das heißt, es geht Ihnen auch darum, dass Sie einfach die Quelle vielleicht tatsächlich besser einschätzen können. Also was steckt da wirklich dann dahinter in dem Fall
wird
auch?
Wird aufgebauscht. Ne?
Genau. Hm. Und ich finde, damit haben wir jetzt schon wunderbar den Bogen geschlagen von der Frage, was sollte veröffentlicht werden und welche Probleme gibt es da eben auch, hin zu der Frage, welche Vorteile bringt es eben auch, die Primärquellen öffentlich zu haben. Sie haben jetzt gerade gesagt, Herr Wilborn, Sie können sich selbst einen eigenen Eindruck verschaffen. Welche Vorteile sehen Sie noch, wenn Sie wirklich besseren Zugriff auf Quellen haben?
Da ist natürlich die Transparenz, weitere Recherchemöglichkeiten, auch von anderen Leuten, von anderen Ländern, also Journalisten aus anderen Ländern, unabhängige Journalisten, in Anführungszeichen, also einzelne Leute auf YouTube oder so, die sich dazu irgendwelche ganz speziellen Themen, irgendwie, wenn das dann tatsächlich um ihr Dorf geht oder so etwas, das angucken. Und natürlich vielleicht auch so Nutzbarkeit vor Gericht, in Anführungszeichen. Also so wenn es um Steuerhinterziehungsdokumenten geht, dass die dann Staatsanwaltschaften in Deutschland oder auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen. Auch wenn das, ob das gewollt ist oder nicht, das ist auch ein anderes Ding. Und natürlich auch so etwas, wenn man sich zum Beispiel Geschichte anguckt in der Schule, dann wird einem immer gesagt, dass man die Primärquelle hat man dann da abgedruckt und man soll die dann interpretieren und solche Geschichten. Und da sieht man ja immer so der Lauf der Geschichte auch anhand der Quellen. Und wenn man sich das jetzt auf die heutige Zeit dann erweitern will, dann hört das halt sehr schnell auf, diese gesicherten Informationen oder so etwas. Also das fehlt mir auch so eine Art und Weise. Ja.
Ich würde es gerne ein bisschen sortieren. Und Sie haben eben zum Beispiel die Strafverfolgung angesprochen. Wir kommen vielleicht noch auf den Punkt, inwieweit auch aus Recherche und aus Quellen, die Journalisten bekommen, dann auch Strafverfolgung werden kann und etwas Justiziables. Am Anfang haben Sie etwas anderes gesagt, was ich auch sehr interessant finde, nämlich, dass vielleicht weiter recherchiert wird. Also einzelne Leute, die sich dann die Quelle nehmen und dann daran weiterarbeiten. Was wir ja heutzutage ja auch häufig sehen, sind internationale Recherchekooperationen, dass dann einzelne Medien, sei es hier in Deutschland der Spiegel oder andere, in einem Netzwerk arbeiten und dann veröffentlicht der Spiegel etwas, was für Deutschland ganz besondere Relevanz hat. Die Washington Post etwas, was in den USA besondere Relevanz hat und ähnliches. Also das heißt, das passiert ja in der Art und Weise ungefähr auch heute schon, dass viele an einer Quelle arbeiten zum Beispiel. Aber dann sind es Journalisten in der Regel.
Das passiert und das ist auch gut so, weil Herr Wilborn deutete das an. Es gibt ja viele Themen, die Länder übergreifend sind und wo man eben Expertise, aber auch einfach Ressourcen und Zeit braucht an verschiedenen Orten, um überhaupt ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Wir machen ja in unserer Nachrichtenredaktion einmal im Jahr eine Aktion mit der Initiative Nachrichtenaufklärung. Da werden auf Grundlage von Einreichungen aus der ganzen Gesellschaft, also im nächsten Jahr zähle ich da auch auf Sie, Herr Wilborn, werden die 10 am stärksten vergessenen oder die 10 wichtigsten Informationen und Nachrichten, die doch vergessen werden, die vergessenen Nachrichten, werden da ausgewählt von der Jury. Und wir stellen dann nicht nur diese Liste von 10 Themen ins Netz, sondern es werden auch die Rechercheprotokolle freigegeben und jeder und jede kann damit weiterarbeiten und versuchen, diese Geschichten weiterzudrehen.
Herr Wilborn, das sollte ganz in Ihrem Interesse sein, oder?
Ja, genau.
Das ist genau, was Sie meinen eigentlich, oder?
Ja, genau, das ist eigentlich ziemlich genau, was ich meine.
Ist es vielleicht auch einfach, das würde ich mal an Stefan nochmal weitergeben, einfach auch eine enorme Arbeitsentlastung, wenn man gemeinsam an Quellen arbeitet? Also manchmal sind ja dann auch die Daten, die man bekommt, so riesig, dass man alleine daran Tage, Wochen, Jahre arbeiten könnte. Und da muss man sich schon irgendwie aufteilen.
Ich glaube schon, dass es das ein bisschen einfacher macht. Also ein Beispiel, es gibt bei uns einen Podcast, der heißt Tatort Kunst. Da geht es um Dinge, über die Kunstwelt nicht so gerne spricht, von Fälschungen, über ich weiß nicht was. Und wir haben eine Festplatte zugespielt bekommen. Es gab vor 12 Jahren den großen NS-Raubkunstfall Gurlitt. Da sind Bilder gefunden worden in 2 Wohnungen in München und in Salzburg. Und was aber keiner wusste oder kaum jemand wusste, ist, dass da nicht nur Kunstwerke von Monet und Courbet und allen großen teuren Malern gefunden wurden, sondern auch tausende von Briefen, Rechnungen, Dokumenten und so weiter. Und die sind uns zugespielt worden in digitalisierter Form. Das ist eine Datenmenge gewesen von 2 Terabyte. Da hätte wahrscheinlich ein einzelner Mensch Jahre dran gesessen. Aber wir haben uns da in einem Team drüber gebeugt und haben Aufgaben verteilt und sind so dieser Datenmenge dann Herr bzw. Frau geworden. Anders geht es manchmal gar nicht. Mhm.
Das war noch der Hinweis auf Tatort Kunst, sehr empfehlenswerter Deutschlandfunk,
original Deutschlandfunk,
genau. Podcast in der Deutschlandfunk Audiothek zu hören. Aber eben, genau, ein ganz gutes Beispiel, das du da erklärt hast, wo es tatsächlich auch wirklich relevant ist, dass man zusammenarbeitet.
Na, der zweite Punkt, auch das haben wir ja irgendwo hergehabt. Also der Deutschlandfunk ist ja nun ein seriöses Medium. Das heißt, wir steigen nicht in Computernetzwerke ein oder entwenden irgendwelche Dinger oder öffnen Schließfächer oder sowas. Wir hängen ganz wesentlich ab vom Vertrauen, das man in uns setzt, und dadurch entstehen Kontakte. Da spricht einen dann jemand an und sagt, ich habe da was, vielleicht interessiert Sie das möglicherweise. Und da greift wieder das, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Wenn ich diesen Menschen, der uns diese Festplatte zugespielt hat, wenn ich den irgendwie öffentlich machen würde, dann würde nicht nur er natürlich nie wieder Kontakt zu uns aufnehmen. Sowas spricht sich rum. Mhm. Also dann ist klar, der Deutschlandfunk ist an der Stelle nicht seriös gewesen. Er hat seine Quelle nicht geschützt. Und das ist ehrlich gesagt mit mein oberstes Gut, dass es dazu nicht kommt.
Und ich kann Ihnen sagen, Herr Wilborn, auch mir hat der Herr Koldorf noch nicht gesagt, von wem er die Festplatte
das
hat.
Das tut er auch nicht.
Genau. Und das ist auch gut so.
Selbst meine Frau weiß es nicht.
Das ist ja auch spannend, wie Sie dann zum Beispiel in dem Fall geprüft haben, ob die Daten überhaupt echt sind. Also das ist ja auch so eine Sache. Oder ja. Ob Sie gedacht haben oder wann Sie daran gedacht haben oder ob Teile von diesen Dokumenten dann nicht vollständig, aber in geschwärzter Version zu veröffentlichen, was Sie sich gedacht haben, ob Sie da in rechtliche Schwierigkeiten kommen.
Geprüft haben wir zunächst mal stichprobenartig, weil bestimmte Dokumente dann eben auch in rechtlichen Verfahren zum Tragen kamen und in Entschädigungsverfahren und so weiter. Und als wir da dieselben Dokumente wiedergefunden haben und auch in derselben Machart und in derselben Schreibmaschinenschrift und so weiter, da konnten wir relativ sicher sein, dass wir da nicht Fälschungen aufgesessen sind. Und dann spielt irgendwann auch die journalistische Erfahrung, wieder so ein arrogantes Wort, eine Rolle. Ich weiß, wo ich das herhabe und ich weiß, dass dieser Mensch über einen anderen Menschen Zugang zu den Originalfunden gehabt hat. Insofern war da die Quelle relativ sicher. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, die Frage, ob wir darüber nachgedacht haben, ob wir da in öffentliche Schwierigkeiten kommen könnten. Ja, haben wir gedacht, aber wir haben ein wirklich großartiges Justiziariat hier im Deutschlandfunk, mit dem wir über alles gesprochen haben und die uns als erstes immer die Frage stellen, Können wir es belegen? Gibt es unabhängige Quellen? Lassen wir die Gegenseite zu Wort kommen? Haben wir konfrontiert? Haben wir bestimmte Vorwürfe denjenigen auch zu Gehör gebracht und hatten die eine Gelegenheit, darauf zu antworten? Und wenn wir das machen, dann, so die Aussage unseres Justiziariats, dann können wir damit auch raus. Wir haben die allerdings auch was anderes noch gefragt. Wir haben die nämlich tatsächlich gefragt, wollen wir nicht ein Gurlitt-Leaks machen? Also wollen wir nicht diese Dokumente tatsächlich auf unserer Website 1:1 so veröffentlichen, um genau das zu machen, was Sie sich wünschen, nämlich für jeden nachvollziehbar diese Primärquellen zugänglich zu machen. Und da hat man uns eben gesagt, da wird's heikel. Wir als Journalisten und Journalistinnen, wir wissen, wie wir rausfischen, was öffentliches Interesse hat. Und mit den Dingen können wir auch arbeiten. Das ist presserechtlich gedeckt. Aber da gibt's Fotos von Weihnachtsfeiern im Hause in Salzburg. Und da sitzen dann Verwandte vor einem riesigen Gemälde von Claude Monet. Die haben aber mit der NS-Zeit und mit Kunstraub überhaupt nichts zu tun und würden dadurch damit in Verbindung gebracht. Und nicht so seriöse Medien könnten dann vielleicht feststellen, oh, der ist doch CSU-Mitglied, es gibt geheime Raubkunstkreise in der CSU. Und
oder Bums, einer anderen Partei.
Ja, natürlich, gibt es auch in der SPD nach solchen Verschwörungsnarrativen. Und dann hätten wir eben dazu beigetragen, dass unsere Primärquellen für vollkommen unseriöse Zwecke genutzt worden wären. Und das wollen und dürfen wir nicht.
Herr Wilborn, das ist eben der rechtliche Rahmen, in dem wir arbeiten müssen als Journalisten.
Herr Wilborn, wenn ich da versuche, es nochmal von der anderen Seite. Auch ich kann nur von morgens bis abends unser Justiziariat loben, so wie der Stefan Kolderhoff das eben gemacht hat. Die decken uns den Rücken, die klären uns aber auch über Risiken auf. Und in vielen Fällen, noch viel kleinere, als Sie das hier eingefordert haben an Veröffentlichung, wenn wir das machen oder wenn wir da ungeschickt in einem Nebensatz oder mit einem Indikativ statt einem Konjunktiv oder dem Verzicht auf indirekte Rede einen Eindruck erwecken, dass irgendwas eine Tatsache ist, was aber noch so. Sie machen sich möglicherweise keine Vorstellung davon, wie viele Menschen nicht so ticken wie Sie, die nicht Transparenz wollen, sondern die zum Rechtsanwalt oder zur Rechtsanwältin laufen. Und die Zahl der Anfechtungen, Abmahnungen, denen auch ein Sender wie der unsere ausgesetzt ist, hat sich dramatisch erhöht. Ja? Also da ist schon einiges los draußen und die Vorsicht, die wir hier Ihnen beide, Stefan Kolderhoff und ich, als eine unserer Handlungsmaximen neben der Transparenz versucht haben zu erläutern, die hat was damit zu tun, dass wir aus eigenem Antrieb natürlich Recht und Persönlichkeitsrechte einhalten wollen, hat aber auch was damit zu tun, dass man sehr schnell in solchen Zusammenhängen vor Gericht landet und hohe Summen zahlen muss, für die dann am Ende Steuer- und Gebührenzahler eintreten. Und das soll ja auch nicht sein.
Das verstehe ich alles. Ja. Ich meine, ich will ja nicht das Ultimative, dass alles immer sofort veröffentlicht wird und so. Es geht mir halt nur darum, inwieweit das sozusagen im Vordergrund steht, auch mehr zu veröffentlichen als von den Primärquellen als, ich will nicht sagen notwendig, als sozusagen genutzt wird in der News. Also wenn man da sagt, man kann das würde jetzt keine rechtlichen Schwierigkeiten machen, also sollen wir es machen oder wird gesagt, wir machen einfach nur das Minimalste, was notwendig ist, um uns zu schützen oder weil wir einfach das anders sehen und sagen, das ist nicht notwendig. Also darum geht es mir auch so ein bisschen. Es geht mir auch darum zu sagen, wie weit will man den Rahmen setzen? Also will man sagen, man möchte nur kleinere Ausschnitte verwenden oder man sagt, das ist schon das Höchste, was wir machen können. Also ist sozusagen das auch ein Ziel, sozusagen die Veröffentlichung von Primärquellen zu maximieren?
Ich finde übrigens die Bitte oder die Forderung oder die Aufforderung, so viel wie möglich an Primärquellen zu veröffentlichen, absolut nachvollziehbar. Ist auch mein Wunsch, auch wenn das bei Radio schwierig ist, aber eben im Rahmen des Möglichen.
Stefan, ich würde gerne mit der Schlussrunde bei dir anfangen. Du hast gerade nämlich gesagt, Primärquellen, da wo es geht, öffentlich machen. Es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten im Zuge der Digitalisierung. Wir leben in einer Internetwelt, wo im Grunde alles ständig abrufbar ist. Die hier Anwesenden kennen auch einen Journalismus ohne Internet. Das war früher also anders. Deswegen die Frage, werden diese Möglichkeiten, die es ja heutzutage gibt, dass man über Links in Online-Texten oder Shownotes in Podcasts, dass man wirklich da viel an Quellen anhängt und zugänglich macht. Werden diese Möglichkeiten alle schon so genutzt, wie man das nutzen könnte?
Nein, das werden sie nicht, aber dafür gibt es Gründe. Ich komme noch mal ganz kurz auf den Fall Gurley zurück. Wir reden da von Zehntausenden von Dokumenten und es gibt keine KI und es gibt keinen Algorithmus, die das ausflöhen würden. Das heißt, da muss man händisch ran, da muss man jedes Dokument angucken. Werden irgendwelche gesetzlichen Vorschriften verletzt, wenn man es öffentlich macht? Persönlichkeitsrechte? Ist es von öffentlichem Interesse? Da sitzt jemand monatelang dran. Und jetzt könnten wir die Verbindung ziehen zur aktuellen Gebührendebatte. Das Geld dafür haben wir einfach nicht.
Und, wenn ich das sagen darf, Stefan Koldorf hat es schon angedeutet, wir haben auch nicht ganz die rechtliche Grundlage. Die Verleger wollen nicht, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk sehr viel Text im Netz veröffentlicht. Das ist ja auch weniger geworden. Das werden Sie sicherlich ja auch erleben bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das ist einer der Gründe. So, und dahinter will ich mich aber nicht verstecken. Ganz grundsätzlich finde ich so viel wie irgendwie möglich. Aber das Ziel kann nicht sein, eine, wie soll ich das sagen, mittelmäßige, lückenhafte Brockhaus-Enzyklopädie ins Netz zu stellen, sondern Sie als unser Hörer sollen das Gefühl haben, vertrauenswürdig und transparente Informationen zu bekommen und müssen dann manchmal selber nochmal weiter recherchieren, wenn es Sie interessiert. Aber Sie sollen, das ist jedenfalls der große Wunsch und das Ziel unserer Arbeit, mit uns im Reinen sein, mit unserer Arbeit. Und das ist nicht nur eine Frage der veröffentlichten Menge.
Herr Wilborn, Stefan Koldorf hat eben gesagt, es werden die Möglichkeiten noch nicht ausreichend genutzt, die es heutzutage gibt. Ich habe Links oder Shownotes oder Ähnliches angesprochen. Das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, aber ich hoffe, Sie konnten trotzdem ein bisschen einen Einblick gewinnen, warum manches eben auch nicht immer so veröffentlicht wird, wie Sie sich das wünschen würden.
Ja, natürlich. Ich fand es ziemlich interessant, dass tatsächlich dieser rechtliche Hintergrund doch einen größeren Punkt abbildet, als ich gedacht habe. Das muss ich offen zugeben. Das fand ich interessant, dass das doch heikler ist, als ich dachte. Ich dachte, der Schutz oder die Möglichkeiten sind da größer als gedacht. Aber wenn das tatsächlich so schwierig ist, dann ist das natürlich auch zu akzeptieren. Also, natürlich.
Und das war nach Redaktionsschluss. Wir haben darüber gesprochen, wie zugänglich journalistische Quellen sein sollten und sein können. Mit unserem Hörer Kai-David Wilborn und mit Stefan Koldehoff, Chefkorrespondent Kultur, und Marco Bertolaso, Nachrichtenchef beim Deutschlandfunk. Wenn Sie sich mit Ihren Anliegen rund um die Medien an uns wenden wollen, wenn Sie Kritik haben oder eine spezielle Frage oder Anmerkungen, dann mailen Sie uns gerne an nachredaktionsschluss in einem Wort nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sören Brinkmann. Bis bald. Tschüss.